Hallo Podcast-Fans, willkommen zur Ausgabe 26 des ETCG Audio Podcasts. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, das war ein anderes Opening diesmal. Und der Grund ist ganz einfach. Eins unserer Themen heute ist Yu-Gi-Oh! Online, wo das auch gerade ein Soundtrack draus war. Das wird nämlich abgeschaltet und ich habe mir jemanden eingeladen, der uns dazu ein bisschen was Näheres erzählen kann. Ansonsten ist natürlich auch noch die neue Regel, die uns jetzt endlich mal erreicht hat, das Thema. Und zwar, dass die Ignition-Effekte bzw. Zündeffekte nicht mehr bei Beschwörung aktivierbar sind. Von vielen auch als neue Prio-Regel bezeichnet. Und natürlich zu guter Letzt, die Sneak Previews von Galactic Overlord stehen diese Woche an und wir werden uns ein bisschen mit der neuen Edition beschäftigen. Eingeladen habe ich mir diesmal dazu den Oop Deluxe, den
Guten Abend.
René.
Hallo.
Und Osmaster, den Martin.
Jo, moin.
Ja, fangen wir gleich mal mit Yu-Gi-Oh! Online an. Es wurde vor einiger Zeit bekannt, dass das nicht mehr weitergeführt wird, das Spiel. Warum und wieso das so sein wird, wird uns gleich Oop Deluxe noch ein bisschen was dazu erzählen. Er hat damals auch den Thread auf ETCG dazu aufgemacht. Ja, und ich würde mal sagen, da ich mich selbst ziemlich wenig mit Yu-Gi-Oh! Online auskenne, übergebe ich gleich mal das Wort an den guten René.
Jo, also die Nachricht, die kam am 30. März ungefähr rein. Auf der Konami Homepage, also wäre es am 1. April gewesen, dann dachte man, okay, es könnte ein April-Scherz sein, aber ich weiß nicht, ob Konami sowas macht. Ob
Ein
das
ziemlich
Marketing.
mieser April-Scherz gewesen.
Ja, jedenfalls kam die Nachricht rein und ja, und plötzlich war es dann halt irgendwie dann komisch. Ich meine, Konami hat Marketing eigentlich alles erreicht, was in Yu-Gi-Oh! Online irgendwie technisch oder machbar ist.
Ja.
Weil die haben halt die ganzen Booster-Packs, die sind alle ausverkauft. Man hat irgendwie, ich glaube, auf der Konami-Seite hat man keine mehr gefunden. Irgendwie auch privat waren nur ganz wenige da. Was weiß ich, in Japan und Amerika waren ja auch alle ausverkauft und die, die welche hatten, die haben sie, glaube ich, für 20 US-Dollar oder mehr verkauft, ne? Also der Normalpreis liegt bei 3 bis 4 € Maximum. Und
Also,
ja,
es gab noch eine Zeit
jetzt.
lang auf eBay Phase 6, aber auch für 4 € und da waren natürlich auch die Bonuskarten dann auch nicht so mehr der Renner. Ich glaube, das einzige Gute war noch Marshmallow, aber das war nicht mehr
Ah,
so
nee.
übermäßig
Nein.
gut.
Marshmallow und
Okay.
Brille.
Bevor wir jetzt mal, ihr seid schon ziemlich ins Detail gegangen, aber es gibt bestimmt einige Hörer, die haben wahrscheinlich auch noch nie so Yu-Gi-Oh! Online gespielt. Deswegen wollte ich vielleicht erstmal so ein bisschen auf die Geschichte von Yu-Gi-Oh! Online eingehen. Jetzt helft ihr mir mal kurz, wann hat Yu-Gi-Oh! Online, sag ich mal, gestartet? Wann gab es die erste Version damals?
Also die erste Version gab es Frühling 2005 für den PC. Das Spiel ist auch nur für den PC rausgekommen, also jetzt nie für die PS3 oder für Xbox.
Okay, das jetzige gab's dafür?
Das
Nee,
ist, nein,
das
das
gab's ja immer nur für den
bisher nicht.
PC.
Also das allererste Yu-Gi-Oh! Online 1, weil das, was jetzt ist, ist Yu-Gi-Oh! Online 3.
Ja,
Ne?
dieses Dual Accelerator.
Ja.
Boah, Zungenbrecher. Und am Anfang, da meine ich mich noch zu erinnern, war es ja auch so, dass man für das Spielen bezahlen musste. Also für pro Duell musste man irgendwie eben seine Punkte da, die man vorher eingekauft hat, verprassen. Und irgendwann wurde das dann umgestellt, dass man spielen konnte, so viel man will. Und man musste nur noch wie in echt halt für die Online-Booster, die man sich kauft, um neue Karten zu kriegen, bezahlen. Richtig?
Richtig,
Ja.
genau.
Wann ist die Umstellung erfolgt?
Das war bei der Umstellung von Yu-Gi-Oh! Online 2 auf 3. Also es war halt vorher so, man hat halt 30 Duellpunkte gehabt mit einem Duellpass für 3 €. Man hat dann aber auch nach jedem Duell eine Karte bekommen. Das heißt, man hat dann mindestens 30 Karten, die man für das Spiel bekommen hat. Und man hat aber zusätzlich noch MP gehabt, mit dem man sich im Ingame nochmal Booster kaufen konnte. Und nach der Umstellung war das so, man hat dann für einen Booster-Pass hat man dann so viele Punkte bekommen, dass man sich 2 Booster kaufen konnte, also nur noch 10 Karten. Also es war halt eine extreme Preiserhöhung, sag ich mal.
Also ihr fandet das alte System besser als das neue?
Ich fand das in Yu-Gi-Oh! Online 3 besser. Weil du
Okay.
konntest halt unbegrenzt Duelle bestreiten. Und muss es halt, also in Yu-Gi-Oh! Online 3 ist es halt so, du musst halt einmal im Monat eigentlich einen Pass kaufen, damit du halt den Premium-Status hast. Das ist
Ja.
halt sowas, damit du Events spielen kannst, dass du auch User-Events spielen kannst und auch gegen NPCs, ne? Von denen bekommst du dann wieder Kleidung oder Karten.
Und
Ja?
Martin, du fandest, welches System fandest du besser?
Also ich fand das alte System
Das
besser,
alte. Ja.
weil ich halt auch mehr so der Casual-Spieler war, sag ich mal, in dem Spiel. Ich denke mal, der René und auch wahrscheinlich auch viele andere, die haben halt wirklich ganz viel, sag ich mal, gesuchtet und wussten halt auch, wie sie spielen müssen und wie sie halt an die Karten rankommen. Also wenn man halt viel Zeit investiert,
Aber
ist ja natürlich
gerade
das
für
neue System
dich,
besser, aber
ja, aber gerade für dich als Casual, wie du jetzt sagst, klingt's für mich so, als, naja, als würdest du eher spielen und warst ja jetzt nicht so wichtig, was für ein Deck du dort hattest.
naja,
Da, dann spricht das ja eigentlich gerade dagegen, oder?
man möchte aber schon halt irgendwo auch mal ein anständiges Deck spielen, damit man auch gewinnen kann.
Ja.
Ist aber so, wenn man jetzt nicht so viel Zeit investieren möchte, um zu tauschen, weil das war meiner Meinung nach ziemlich schwierig, weil es halt auch keinen Ingame-Marktplatz gab. Also es war halt immer schwierig zu tauschen und deswegen war es halt für mich halt dann besser, das alte System, weil ich dadurch halt mehr Karten generieren konnte für mich dann.
Okay. Und gab es jetzt noch sonst irgendwelche großen Entwicklungen, die Yu-Gi-Oh! Online durchgemacht hat? Also Sachen, die am Anfang noch überhaupt nicht gut funktioniert haben und die gerade euch jetzt in der dritten Version sehr gut schon gefallen haben?
Martin, möchtest du zuerst?
René, ja, ist mir egal. Wer von euch möchte zuerst?
Na
Fangen wir
denn,
einfach mal, Martin, sagst du gleich nochmal.
also ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Also vom zweiten zum dritten Teil haben sie eigentlich nicht viel verändert an der Engine, sage ich mal. Das
Ja.
Einzige, was man verändert hat, das aber eigentlich eher ein Rückschritt ist, sage ich mal, dass man halt davon weggegangen ist, dass man halt mit seiner Spielfigur noch rumlaufen konnte, sage ich mal. Und dann gegen verschiedene NPCs dann antreten konnte, sondern
Ach so,
es
ne
war es.
Oberwelt gab's in der 3 nicht mehr.
Genau, das war dann einfach nur noch ein Menü, sage ich mal.
Ah, okay. Das klingt schon mal schade, also das würde mir auch nicht so gut gefallen.
Ah, okay,
René?
die Oberwelt, ah, das war ja nichts, weil du konntest da irgendwie zum Shop laufen. Du konntest halt rauslaufen, da war halt dieser Domino City Spielplatz oder der Shop von Yugis Großvater, wo du halt deine Booster-Karten kaufen kannst, aber sonst war da eigentlich nichts. Und oder halt die Kyber Station. Ne? Mehr war
Also
da
die
ja nicht.
Oberwelt war noch rudimentärer als jetzt bei den DS-Spielen oder so.
Das war nichts. Ich kenne die DS-Spiele nicht. Ich habe die nie
Ah, okay.
gespielt. Deshalb kann ich das auch nicht so ganz einschätzen. Ja, mein Comment dazu ist halt, das Spiel. Umso neuer es wurde, umso schlechter wurde es, ehrlich gesagt, weil es wurde irgendwie immer verbuggter, Konami wollte irgendwie immer mehr machen, hat irgendwie in Yu-Gi-Oh! Online 3 Animationen noch gepackt und weiß nicht, das hat das ganze Spiel, glaube ich, sowas von unkonstant gemacht. Ja, man hat immer auch oder man hat davon gesprochen, von Konami Airlines, ne? Weil man halt immer geflogen ist. Ne? Dass man halt immer eine Echse bekommen hat oder aus dem Spiel irgendwie geschmissen wurde.
Ja,
Ja, das
das
Spiel,
stimmt.
das ist einfach verbuggt. Also, meines Wissens nach läuft eigentlich jetzt immer noch die Beta-Version.
Okay.
Also,
Also es
immer noch.
wurde wenig entwickelt, sag ich mal. Man hat das
Ja.
so, wie so ein Stiefkind, sag ich mal, behandelt. Man wollte zwar, sag ich mal,
Ja.
auf einer Seite wollte man halt da viel Geld rausholen, auf der anderen Seite hat man nicht wirklich viel investiert, sag ich mal.
Ja,
Zumindest kam es mir
das
so vor.
Sachen, die nicht richtig funktionieren, das ist ja so eine Sache, die Konami offensichtlich ganz gut liegt. Das sieht man ja schon an den Turniersoftwares, die sie rausbringen. Ansonsten muss man ja nur einfach mal sagen, egal wie gut oder schlecht jetzt die letzte Version war, am 30.09. wird es dann sowieso endgültig abgeschalten. Ab dem 30.03. gab es jetzt schon gar keine neuen Boosterpässe mehr zu kaufen. Man wurde vorher schon darauf hingewiesen, dass man, sag ich mal, alle letzten Ressourcen, die man noch übrig hat, bitte aufbrauchen soll, damit man nicht da, was weiß ich, halt noch irgendwas verschenkt. Weil, wie gesagt, ab dem 30.09. ist dann halt Schluss. Da kann nichts mehr verwendet werden. Was würdet ihr jetzt sagen? Findet ihr es jetzt dramatisch trotzdem noch, dass es abgeschalten wird, obwohl ihr, sag ich mal, schon einiges zu meckern hattet? Oder sagt ihr jetzt, euch ist es relativ egal? Ich meine, wir müssen ja kein Geheimnis draus machen. Es gibt mittlerweile kostenlose Alternativen, die sind rechtlich natürlich nicht, sag ich mal, also die sind halt nicht rechtens,
ja,
aber ja. es gibt sie nun mal, wie es so viele Sachen gibt im Internet, die nicht unbedingt rechtens sind. So, aber jetzt habe ich schon genug Fragen gestellt, jetzt fangt mal an zu beantworten. René, du mal.
Das Ding ist, circa zwei Monate davor war ich halt noch in einem Online-Team und ich habe halt meine Account-Daten an Dritte weitergegeben. Ne, okay. Weil ich gesagt habe, okay, spielt man damit wegen Events und so, ne, oder Clan Wars, ne, falls ich mal nicht da bin, dann spielt man damit weiter. Und irgendwann ist mein Spiel dann halt abgestürzt, wie immer. Mhm. Ne, weil ich mich nach 30 Minuten wieder einloggen, da standen aber du kannst dich nicht einloggen, weil ID oder so falsch ist, ne? Dachte ich, Konami-Bug oder so.
Ja. Eine
Stunde später, versuche ich es nochmal. Steht da wieder, sie können sich nicht einloggen. Denke ich, okay, versuche ich es mal am nächsten Tag. Vielleicht ist das noch ein Patch oder so, der das behebt. Ne? Mhm. Am nächsten Tag? Nein, ich kann mich immer noch nicht einloggen. Dachte ich, okay, da hat dann wohl irgendjemand, entweder aus meinem Team oder irgendwer anders, den ich die Account-Daten weitergegeben habe, und das sind
dein Passwort verändert, ja.
Mein Passwort verändert und davon die ganzen Karten, was weiß ich, rübergetauscht oder genommen. Aber ich muss sagen, da war nicht viel drauf. Ne? Weil ich habe meine Accounts verkauft oder vertauscht und dann habe ich mir irgendwann mal wieder einen neuen gemacht. Ne? Und da war halt eins, maximum zwei Decks drauf, fertige und ja. Aber deshalb, ob es jetzt schlimm ist oder nicht, ich würde eher sagen, für Konami ist es schon schlimm. Ich meine, es ist halt eine weitere Einnahmequelle für die, für den Konzern. Und dass ich das jetzt so einfach mal abschalten, also den Stecker rausziehen. Das ist schon merkwürdig irgendwie.
Ja, und es ist halt schwer einzuschätzen, sag ich mal, wie wertvoll dieses Pferd im Stall Konamis jetzt tatsächlich war. Also Konami betreibt ja eben nicht nur das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel, sondern das ist ja auch eine große Firma, die unheimlich viele Videospiele programmiert. Für die verschiedensten Konsolen oder PC. Ja, auch gute Videospiele. Ich meine, da ist, sag ich mal, die Entwicklung jetzt von Yu-Gi-Oh! Online dürfte da sowieso nicht so viele Ressourcen gefressen haben. Ist ja doch alles eher simpel zu programmieren. Ist halt nur unglaublich viel Kartentext und sowas einzugeben.
Ja, ja, du brauchst auch dafür kein High-End-Rechner. Das ist
richtig,
glaube ich, überall. Ja.
Deswegen kann ich jetzt schwer einschätzen tatsächlich, wie finanziell wichtig das Spiel jetzt für die war. Es wird sich wahrscheinlich schon eine Weile lang rentiert haben, in letzter Zeit eher weniger, sonst hätte man wahrscheinlich nicht diesen Schritt gemacht. Weil die haben mit Sicherheit abgewägt, sag ich mal jetzt, Kosten-Nutzen. Wird nie viel gekostet haben. Der Nutzen war dann wahrscheinlich immer noch wirtschaftlich und jetzt hat sich es vielleicht doch durch die, ich spreche es jetzt einfach mal aus, durch Dueling Network wahrscheinlich nicht mehr ganz so rentiert, weil da doch ziemlich viele abgewandert sind. Okay. Ja. Martin, du hast wahrscheinlich sowieso, so wie ich das verstanden habe, nicht mehr ganz so viel gespielt. Was für eine Rolle nimmt das dann jetzt für dich ein, dass das abgeschalten wird?
Also für mich ist es eigentlich jetzt nicht ganz so tragisch, obwohl ich natürlich auch im Verlauf der Jahre ein paar Euro da investiert habe, was auch nicht wenig war. Aber ich habe halt immer relativ schlecht getauscht, weil ich einfach keine Ahnung hatte meistens.
Ja.
Deswegen habe ich auch nicht so viel drauf auf den Accounts. Aber ich glaube, René kennt, glaube ich, den Herrn mit 600 Dooms, wofür mal irgendwie so 1-3 Euro wert waren.
Ja.
Dem habe ich halt dann vor ein paar Monaten gesagt, also zwei Monate, glaube ich, bevor die Nachricht kam, dass es abgeschalten wird, habe ich gesagt, also wenn ich 600 Dooms hätte und Konami würde sagen, es wird abgeschalten, dann würde ich mir den nächsten Haken suchen, mich dranhängen.
Ja,
also,
okay.
Und das ist ja halt, da haben alle noch zu mir gesagt, ja, ach, da schalten die nicht ab. Jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Pause, dann kommt Yu-Gi-Oh! Online 4, also...
Ja.
Für mich, also, die haben halt das nicht wahrhaben wollen, glaube ich.
Ja. Naja, gut. Ja, kann man auch eigentlich, also muss ja keinen Haken knüpfen, sondern einfach einen Haken dran machen, sag ich mal. für alle anderen Yu-Gi-Oh! Online-Spieler da draußen kann man vielleicht abschließend noch ein paar versöhnliche Worte sagen. Nehmt's nicht so schwer. Das ist das
es ist Schicksal. Nur ein Spiel.
Ja, und es ist auch das Schicksal jeden Online-Spiels. Irgendwann werden die alle mal abgeschalten. Keins genau. davon läuft ewig.
WoW läuft auch nicht immer. Irgendwann wird es
abgeschaltet. Das hält sich schon ziemlich lang, aber ich vermute mal, irgendwann wird es damit auch mal vorbei sein. Irgendwann kommt immer was Neues.
Der Trick ist halt, Blizzard macht das ja, ne? Ja, Blizzard.
Richtig.
Die bringen ja, was weiß ich, alle Jahre bringen die wieder ein großes Add-on raus, ne? Und somit haben sie wieder neue Millionen Spieler, die das Spiel wieder spielen und die alten Spieler kommen dazu und es gibt halt immer neue Sachen und so.
Ne? Ja, Blizzard. Theorie, aber in der Praxis kommen ja auch immer mal neue Trends auf und dann verkehrt sich, sag ich mal, sowas schnell und dann wandert wirklich die Fangemeinde ab. Aber schauen wir mal. So, ich würde sagen, damit ist Yu-Gi-Oh! Online schon mal abgehakt. Warte, ich mach mal hier mein Häkchen. So, was war der zweite Punkt? Wir wollten reden über die neue Prio-Regelung. So, jetzt habe ich selbst erstmal wieder falsch gesagt. Natürlich ist es die neue Regelung von der Aktivierung von Zündeffekten bei Beschwörung. Es klingt zu kompliziert. Deswegen
sag einfach Ignition-Effekt-Regelung.
Ja, genau, Ignition.
Von mir aus nennen wir es, dann nennen wir es zumindest Deutsch, von mir aus sprechen wir dann von Zündeffekt-Regelung, Änderung, bla. Und zwar, in Japan ist es ja im Prinzip schon seit einem Jahr so gewesen, dass man, wenn man jetzt eben ein Monster normal oder spezial beschwört oder schieß mich tot, nicht mehr seine eigene Priorität nutzen kann, um den Zündeffekt von einem Monster zu aktivieren. Als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal das Rettungskaninchen, weil es ja so eine schöne aktuelle Karte ist. Man konnte die noch bis vor kurzem bei uns einfach beschwören und dann sagen, ich nutze meine Priorität. Dann hat man sie als Kosten aus dem Spiel entfernt und so blieb im Prinzip der Zeitraum, oder es blieb nicht der Zeitraum, um halt irgendwelche mit irgendwelchen Sachen wie einer Fallenkarte noch darauf zu reagieren oder mit einem Effekt-Wailer, um das zu verhindern. Hat solche Karten halt endlos gut gemacht. Auch Bryonek und sowas waren alle viel, viel stärker oder finster bewaffneter Drache. Es gibt
BLS.
Es gibt endlos viele Karten, die man da aufzählen könnte jetzt. Man kann schon sagen, da wird sich jetzt einschneidend was verändern. Ja, fangen wir einfach mal wieder bei René an. Was sagst du dazu? Oder wie hast du reagiert an dem Tag, wo es jetzt endlich mal bekannt wurde, nachdem es lange Zeit ziemlich still geworden ist, nachdem eigentlich viele immer aufgefordert hatten, ja, führt es da endlich mal ein. Wie hast du jetzt reagiert, wo du es dann doch gelesen hast, dass wir es jetzt doch bekommen mit sofortiger Wirkung?
Also meines Ansicht nach, ich finde das eigentlich ganz gut. So werden eigentlich auch direkt, ich sag jetzt mal, das Dino Rabbit geschwächt.
Ja.
Ne? Weil man kann jetzt, was weiß ich, Dwarfhole oder Ketten verschwinden etc. sowas halt drauf machen. Und dann ist das Kaninchen weg. Und auch bei den anderen Karten, BLS und so. Ich meine, die Japaner spielen damit schon die ganze Zeit. Erfolgreich und warum sollen es wir nicht haben? Ne? Weil es wird auch immer gemeckert, ja, die Japaner, die sind auch immer weiter als die Europäer und die Amerikaner und was für mich eigentlich gar nicht stimmt, weil wir haben Tourguide und das haben die Japaner nicht. Oder ich glaube, wir hatten sogar noch das Rettungskaninchen, bevor die Japaner das hatten, ne?
Oder? Das kam zeitgleich.
Zeitgleich, okay.
Ja, das war doch ein Monat später, glaube ich, irgendwie.
Ja gut.
Aber da war das, ich weiß jetzt gerade gar nicht, das war doch keine TCG-only, oder?
Nee,
das war eine ganz normale. Dann hatten sie es halt, was weiß ich hier, diesen normalen Monat halt eher, den sie sowieso immer Vorsprung vor uns haben.
Ja.
Jetzt frage ich nochmal nach, René, was spielst du zurzeit für ein Deck?
Also ich spiele auf
Im realen Spiel, meine ich?
Realen, ach so, ja, real spiele ich eigentlich derzeit gar nichts. Also ich versuche mir halt Zeit, Froglancer Monarch zusammenzubasteln. Frösche und Gross habe ich schon, Rest muss ich mir noch besorgen.
Das bedeutet, also hattest du das schon vor, bevor du das jetzt mit der Ignition-Effekt-Änderung wusstest?
Also eigentlich erst dann, als die Banlist bekannt wurde, weil ich war mir noch nicht ganz sicher, was ich jetzt spielen werde jetzt bei der Banlist und
Nur dann betrifft dich ja, also in einem Monarchendeck betrifft dich ja die Änderungen sowieso überhaupt nicht. Das sind ja alles keine Zündeffekte, sondern Beschwörungstrigger.
Ich finde es generell gut jetzt für das Metagame. Ne? Ich meine jetzt, durch die Zündeffekte ändert sich jetzt einiges. Und ich weiß nur nicht jetzt, ob auf der deutschen Meisterschaft, die jetzt bald kommen wird, ob da jetzt wahnsinnig viele Probleme geben würde, ne? Weil durch die neue Regelung entstehen wieder neue Probleme und dann werden wieder ganz viele Judges gerufen und die müssen dann die ganzen Fragen beantworten und
das sehe ich noch gar nicht so. Ich glaube eher, dass dadurch nur Probleme gelöst werden und keine entstehen. Okay. Wenn zumindest nicht viele dann versuchen, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass viele versuchen, vielleicht Unkenntnis ihrer Gegner auszunutzen, um die alte Regelung noch anzuwenden. Das könnte ich mir vorstellen. Weil, kenne ich so ein paar gewisse Pappenheimer, denen ich das zutraue.
Also jetzt Wochenende beim SOC war es so, da hat der Head Judge hat er vorher nochmal gesagt und hat nochmal gesagt, was sich geändert hat. Also ich denke mal, es wird unwahrscheinlich auf der DM wahrscheinlich auch nochmal kurz ansprechen.
Ist möglich. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es nochmal gesagt wird, obwohl es eigentlich lange genug vorher bekannt ist. Ja, naja, lassen wir das jetzt mal beiseite. Ich frage jetzt einfach mal wegen dem guten Stichwort, da wird sich einiges ändern. Martin, hast du so, ich weiß nicht, so eine Idee, ob sich jetzt die Gewichtung der Decks jetzt vollkommen verändert? Wer profitiert? Wer von der neuen Regelung? Welche Decks, sag ich mal, gehen jetzt den Bach runter?
Also ich denke mal, ich glaube, extrem wird sich nichts ändern. Ich glaube, das hat man jetzt auch auf den Turnieren am Wochenende gesehen. Es waren eigentlich die gleichen Decks vorne, sag ich mal. Also man hat jetzt, glaube ich, gesehen, ich glaube, Heroes sind ein bisschen, obwohl sie eigentlich davon profitieren, von der Regel ein bisschen nach hinten ins Hintertreffen geraten. Es liegt aber, glaube ich, daran, dass jetzt so viele Dragons spielen, die zwar von dieser Regelung eigentlich betroffen sind, aber die haben nicht so sehr das Problem damit, weil ich sag mal, ich hab's selber erlebt, also man spielt den vielleicht in die Trap Hole, Bottomless, auf den Chaos Sorcerer und danach kriegst du dann aber nochmal, legt er dir noch 3 Dragons hin und dann hast du auch nicht viel gekonnt. Also ich glaube, es wird nicht so viel ändern.
Okay. Naja, also waren auch die guten alten Dino Rabbits bei euch jetzt, sag ich mal, in eurem lokalen Shop wahrscheinlich, wo das Turnier war? Oder welches Turnier hast du jetzt gemeint? Oder war es eins von den SOCs?
Das war ein SOC, jetzt am Wochenende.
Welches?
In Niedersachsen-Bremen.
Ach, in Hannover. Das ist Niedersachsen-Bremen, ja, okay.
Und da war ja auch, dann waren ja auch, glaube ich, Dragons und Rabbit waren, glaube ich, im Finale. Obwohl, also Rabbit war, glaube ich, sehr wenig vertreten.
Ja.
Nur 6% und zum Beispiel die Heroes waren, glaube ich, 18% und davon hat irgendwie keiner so weit richtig nach vorne geschafft. Ich übrigens auch nicht, habe 3-mal gegen Dragons verloren. Also ich habe nicht so viel gemerkt von der neuen Regelung. Also es wird, denke ich mal, schon einen Einfluss haben, die Leute werden anders spielen, aber so dass jetzt einige Decks komplett abbrechen und dafür andere nach vorne starten, so glaube ich, extrem wird es, glaube ich, nicht.
Okay, das ist merkwürdig. Das hätte ich mir eigentlich extremer vorgestellt, die Auswirkungen.
Also das war jetzt so mein Gefühl am Wochenende. Und man hat es, glaube ich, auch, ich habe mir bei der YCS-Coverage habe ich ein bisschen reingeschaut und da waren ja auch die Top-Decks, waren ja auch die gleichen wie vorher. Ich glaube, da hat auch wieder Rabbit gewonnen. Oder war zumindest im Finale. Also es hat eigentlich jetzt noch nicht so viel Einfluss. Meist muss vielleicht die nächsten Wochen noch abwarten, dass sich vielleicht noch was kommt. Aber im Moment, so jetzt am Anfang, hat es erstmal noch nicht so viel bewirkt.
Ja, es kann natürlich auch immer sein, dass sich die Leute noch nicht ganz so drauf eingestellt hatten, obwohl die eigentlich immer recht flexibel sind, Yu-Gi-Oh!-Spieler da. Aber vielleicht war es vielen doch irgendwie zu was sag ich jetzt mal, aufwendig, sich da schon in so kurzer Zeit jetzt genau drauf einzustellen. Spätestens bei der DM werden wir dann, denke ich mal, mehr wissen. Ansonsten kann ich jetzt mal persönlich noch als Schiedsrichter, der jetzt nur noch relativ wenig spielt, sagen, ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Regelung jetzt endlich gekommen ist, einfach von der Logik her. Weil es war immer schon total unlogisch, dass man Zündeffekte bei einem nicht neutralen Gameset aktivieren konnte. Das hat oft schon Probleme verursacht. Deswegen glaube ich eben, dass jetzt die neue Regelung wirklich nur Probleme löst und keine neuen schafft.
Wobei ich doch schon erschreckend fand, also in diesem Thread, wo halt das announced wurde, also wo es halt bekannt gegeben wurde, da waren glaube ich so 50% der Posts waren nur was mit der Karte, was mit der Karte, wo das halt schon 10-mal vorher beantwortet wurde. Und es waren immer wieder dieselben Fragen und Leute waren im ersten Moment erstmal völlig verwirrt, hatte ich das Gefühl. Also es war auch erschreckend zu sehen, wie viele Leute halt diese Prioritätsregelung mit diesen Zündeffekten einfach überhaupt nicht verstanden haben. Also so kam mir das vor.
Ja, das war halt, das ist wahrscheinlich immer sowieso das Problem bei Yu-Gi-Oh! Die Leute wissen nie genau, woran sie sind, weil es gibt zwar einheitliche Regeln, aber die werden ständig durch irgendwelche einzelnen Beispiele, sag ich mal, außer Kraft gesetzt und das sind immer gerade diese Beispiele, die es dann, also anhand von Karten, die im Metagame tatsächlich eine Rolle spielen. Deswegen kriegen sie die Leute auch immer wieder vor Augen geführt.
Ja, vor allen Dingen, wenn dann so später dann noch Erratas kommen, die dann eine Karte nochmal verändern. Zum Beispiel bei Bryonic hat man ja vergessen draufzuschreiben, dass die Karten auf den Friedhof müssen.
Ja,
beim Zombie-Meister hat man vergessen draufzuschreiben, dass er auf dem Feld bleiben muss, damit der Effekt aufgelöst wird. Ah, das ist natürlich schwierig dann.
Ja, bei Lumina haben sie doch geändert, oder?
Bei Zombie Meister bin ich mir gar nicht so sicher, ob das am Anfang so geplant war. Oftmals kommt es mir auch so vor, als ändern die dann noch irgendwelche Texte ab hinten raus, wenn sie merken, dass die Karten im aktuellen Metagame irgendwie zu stark sind, um, sag ich mal, in Banning oder eine Limitierung zu umgehen.
Hat man ja jetzt so ähnlich bei Dark Souls gemacht.
Ja.
Der funktioniert jetzt auch komplett anders.
Ja, wobei der am Anfang, von Anfang an unlogisch funktioniert hatte. Das war wieder so eine vollkommen kriegige Regel. Warum der jetzt anders funktioniert hat als Fearmonger, wussten sie sowieso von Anfang an nicht, obwohl es eigentlich, sag ich mal, im Grunde so dieselbe Aktivierungsbedingung fast ist. Ja. Naja.
Kurze Frage, ich bin nicht up to date. Welcher Effekt gilt denn jetzt von Dark Soul? Jetzt, wo man nur einmal suchen kann, oder gilt immer noch der Effekt, dass man...
Von Dark Soul galt zuletzt der Effekt, dass man nur einmal suchen kann, wenn er am Friedhof gegangen ist und er das immer wieder vergisst, wenn er den Friedhof verlässt.
Ja.
Genau wie die Tech-Genos-Monster.
So, ja.
Das ist eigentlich so, den kann man jetzt vergleichen.
Ja, sie haben es jetzt endlich mal, sag ich mal, wieder einheitlich gemacht, so wie es eigentlich schon immer war und wie es auch alle dachten, ja. Gut. Ja, wollt ihr zu den Zündeffekten jetzt noch irgendwie was sagen? Oder sagt ihr jetzt, das haben wir soweit schon alles abgehakt? Oder
ich
fällt euch noch was ein?
Ich habe genug drüber geredet. Ich meine, das war jetzt nicht viel, das war jetzt nur eine Regeländerung. Man kann nochmal sonst auf Ollis tollen Artikel nochmal hinweisen.
Ja.
Da steht eigentlich alles Wichtige drin.
Genau. Was man vielleicht noch sagen könnte, das war mal wieder typisch Konami. So eine Regeländerung einfach mal so mitten in der Woche so, also jetzt gilt das Neue.
Ja,
so,
ne?
Also man hätte, also ich finde, hätte es geschickter, also ich finde, es wäre geschickter, wenn sie mal gesagt hätte, okay, Leute, hört zu, nächste Liste, machen wir hier die Regel anders, dann kann sich jeder drauf einstellen, jeder weiß Bescheid, dann kann man auch, sag ich mal, im Vorfeld die Regelfragen klären, aber Konami kann halt einfach nur wahrscheinlich so jetzt, so nach dem Motto, wir kommen heute mal auf Arbeit und jetzt ändern wir mal die Zündeffektregelung.
Ja, die ja, so durchgezeichnet jetzt.
Kommt einem wirklich immer vor. Es ist auch irgendwie ziemlich offensichtlich, dass Konami solche, sag ich mal, revolutionären Neuigkeiten immer nur dann veröffentlicht, wenn die eigentliche Diskussion um das jeweilige Thema gerade abgeflacht ist. Also so kommt es mir zumindest immer vor. Gerade in der Hochzeit, wenn alle Leute drüber reden, kommt überhaupt nichts. Dann im Prinzip hat sich's beruhigt und alle haben es schon wieder fast vergessen. Auf einmal ziehen sie dann nach.
Ja, dann bleibt's spannend, ne?
Ja, ne.
Bleibt aufregend und spannend.
Ja. Aber sei mal einfach dankbar, dass es jetzt eben bei uns so ist. Es ist sowieso immer schön, sag ich mal, auch für die gerade Asiaten, wenn die zu uns kommen und sich nicht auf einmal wieder komplett an andere Regeln halten müssen bei den internationalen Events wie einer Weltmeisterschaft. So. Letztes Thema. Jetzt reden wir über die neue Edition Galactic Overlord.
Yeah.
In der haben wir da um jetzt mal die neuen Kartenfamilien zu nennen, kommen die priesterlichen Drachen Über die hat der gute Dennis Jens, aka Nimrod Hellfire, schon einen ausführlichen Artikel in zwei Teilen geschrieben. Ansonsten kommen noch diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie bei uns heißen.
Lightray?
Nee, die meinte ich noch nicht. Ich meine diese Schmetterlinge. Ich weiß nicht, ich weiß noch gar nicht, wie sie bei uns heißen. Butterspies heißen sie auf Englisch.
Genau, Butterspy. Bouncer gibt's auch noch.
Ja, Bouncer, das sind halt irgendwie so Mini-Kartenfamilien, wenn man
Phantom,
das nennen will.
Phantom Butterfly oder Phantom Bouncer.
Ja, das sind, glaube ich, so Karten, die von zwei solchen Charakteren aus der Serie gespielt wurden.
Ja, ne, das ist so wieder mal typisch. Das sind erstmal wieder, die fangen erstmal so mit einem Trio nur an. Da ist dann zu erwarten, dass wahrscheinlich in den nächsten Sets noch ein bisschen was zukommt.
Ja.
Und ansonsten als noch etwas größere Kartenfamilie, als neue jetzt, du hattest gerade schon gesagt, das sind dann diese Lightray Monster. Das sind im Prinzip eben schon ältere Monster, wie eben der Chaos Sorcerer oder Leviathan, ja, der Meeresdrache oder wie er
Daedalus.
Daedalus.
Daedalus, Diabolus, ja. Gearfried und Greffa.
Ja, stimmt, genau. Greffa auch noch.
Und die werden jetzt als Lichtmonster neu aufgelegt und haben, sag ich mal, erschwertere Beschwörungsbedingungen auf der einen Seite, manche auch leichtere Beschwörungsbedingungen. Auf jeden Fall aber immer was irgendwie mit, wie viele Lichtmonster entfernt sind oder wie viele im Friedhof sind. Die Effekte selbst orientieren sich dabei ziemlich an den Originalen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch so ein paar fortgeführte Serien aus den letzten Sets. Das sind nochmal die Evoltis. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt das letzte Mal Support bekommen. Die 3-Set-Regelung könnte da wieder auch greifen. Und das zweite Mal bekommen jetzt die Insektoren ein bisschen neuen Support.
Und die Evolts.
Ja, hatte ich doch gerade gesagt.
Die Evolts hat er gerade gesagt.
Was war gesagt?
Das waren die Evoltil, glaube ich.
Genau.
Hat er glaube ich, gesagt.
Ja. Evoltil halt.
Evoltil. Ja. Komischer Name.
Oh. Ja. Ist eine Konstruktion aus Evolution und Reptil.
Ja.
So.
Und um vielleicht mal noch eine Einzelkarte zu nennen, die ist sowieso schon irgendwie von allen diskutiert wurde, dieses lustige Card-KD, also Kartenauto-D wahrscheinlich wird es dann auf Deutsch heißen, ist halt noch in diesem Set drin. Das stellen wir aber mal ein bisschen hinten an. Ich will euch nämlich erstmal fragen, auf welche Kartenfamilie, auf welchen Subtyp oder auf welche Einzelkarte freut ihr euch im Set am meisten? Jetzt, ohne mal Card KD zu berücksichtigen. Das besprechen wir nachher noch einzeln. Martin.
Also, so als neues Thema ist für mich diesmal leider nichts dabei. Das war ja beim letzten Set besser. Aber eine Karte ist mir, also wo die bekannt gegeben wurde, ist mir sofort, habe ich mich quasi sofort in sie verliebt, das ist der Noble Knight Artorigus, das ist die Sneak-Promo, einfach mit einem super schönen Artwork, wo ich mir auch schon mal so eine kleine Gedanken gemacht habe über einen Chaos Rabbit Warrior, könnte man ja überlegen.
Das ist dieses 1800er normale Monster, ja.
Genau, wenn noch mit Darkblade, dann ist Finsternis und dann ein bisschen Chaos. Und dann vielleicht noch mit dem Heroic Exceed in der nächsten Edition ein bisschen trollen vielleicht mal irgendwo.
Mhm. Ja klar, warum nicht?
Ja. Und dann natürlich, ich denke mal, den meisten Einfluss werden wahrscheinlich die Heretics haben, also diese priesterlichen Drachen. Die sind ja in Japan sehr gut gestartet, haben ja auch einige Sachen gewonnen.
Wobei auch die ein bisschen negativ beeinflusst werden durch die neue Regelung jetzt.
Ja. Wieso, die haben doch keine Zündeffekte, sondern die aktivieren sich ja, wenn die geopfert werden. Das sind ja keine Zündeffekte, oder?
War da nicht auch an irgendeiner Stelle in Zündeffekte dabei, die es zu nutzen galt? Bei irgendeiner Schlüsselkarte? Bei dem Exceed zum Beispiel?
Oh gut, bei dem Exceed, ja.
Ja,
ja, das ist das Wichtigste.
Ist doch das Relevanteste. Ja. Wenn man bei dem Exceed, sag ich mal, dann irgendwie mit einer bodenlosen Fallgrube dazwischen funkt, hat man doch das Ganze unterbrochen. Wonach und vorher, sag ich mal, war es ja egal. Wenn du das mit einer bodenlosen das Exit vom Feld genommen hast, ist die Beschwörungskette ja trotzdem nicht unterbrochen gewesen. Dann konntest du dieselbe Späße ja mit dem Monster, was dadurch kam, von neuem beginnen.
Ja, wobei ich denke, dass wahrscheinlich bei dem Deck wahrscheinlich hauptsächlich versuchen, diese ganze Sache zu machen, wenn der Gegner keine Backrow hat, weil das ist ja doch sehr auf OTK ausgelegtes Deck. Also, ich denke mal, die werden wahrscheinlich vorher alles wegschießen und dann durchziehen.
Ja klar, das ist sowieso der ideale Plan, aber
ja.
Im Fall der Fälle, sag ich mal, ist es jetzt doch ein bisschen schwieriger als vorher.
Das stimmt natürlich. Okay.
René, hast du irgendwie eine Lieblingskartenart in dem Set?
Ich habe eher eine Lieblingskarte jetzt neben dem Auto, das wäre Number 7 Lucky Straight.
Okay,
ist ein Exit?
Ein von den von den OCG Onis, richtig?
Doch.
Nee. Das war ja doch eine Pre-OCG Only. EN91. Nummer 91 ist das dann, also Nummer
91.
Nummer 7. Lucky Straight, genau, das ist eine OCG Only.
Ach so, die kommt jetzt nicht in Deutschland, oder?
Doch, die kommt schon, aber okay. Das ist halt eine, die gab's schon in Japan und die bekommen wir erst jetzt. Das meine ich, OCG Only.
Ah, okay, na gut.
Jo. Okay. Warum ist das deine Lieblingskarte aus dem Set?
Ja, jetzt. Okay, wenn man jetzt als erstes jetzt hier drei Karten, dann zwei Karten von der Hand, um abzuwerfen, das klingt jetzt erstmal wie graceful, aber wenn man sich erstmal die Bedingungen durchliest, ja, dieses mit den Würfeln und so, also wer Würfel Glück hat und es drauf hat, der kann mit der Karte so einiges anstellen. Artbook sieht auch sehr nett aus, also mir gefällt die Karte.
Okay.
3 Monster Trotz der Stufe 7, denke, das ist auch machbar.
Gut, aber man. Okay. 3x Stufe 7 braucht man ja.
Ja.
Glaube ich. 3x Monster der Stufe 7, genau.
Wie würdest du das am besten anstellen? Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich.
Riesliche Drachen. Die haben Rang 7.
Okay. Gut. Ja, warum nicht?
Ja.
Sag mal. Warum nicht?
Wie gesagt, du musst halt, aktivieren, blablabla. Du musst halt zweimal würfeln bis zur nächsten Endphase deines Gegners, wird die ATK dieser Karte zu dem höheren Ergebnis beider Würfe in Sternchen 700. Außerdem, wenn die Summe der Augen beider Würfe 7 ist, wähle einen der folgenden Effekt und wende ihn an. Lege alle anderen Karten auf dem Spielfeld auf den Friedhof. Ist auch schon krass. Beschwöre ein Monster vor deiner Hand oder dem Friedhof eines beliebigen Spielers als Spezialbeschwörung. Und The Reborn Inclusive und halt die Graceful. Also, es ist schon eine starke Karte.
Allerdings
natürlich nur 700 ATK und 700 Death.
Wenn man gut würfelt und die drei Monster zur Stufe 7 aufbringen kann, ja.
Genau, dann hast du Spaß.
Ja, lass mal einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ich persönlich bin ja jetzt, wie gesagt, nicht mehr so der große Spieler. Ich wäre wahrscheinlich die Karten das einzige Mal in diesem kompletten Jahr mal irgendwie benutzen auf das Sneak Preview. Spontan gefällt mir jetzt, muss ich auch ehrlich mal sagen, diese priesterlichen Drachen überhaupt nicht, weil das ist für mich wieder so ein Autopilot-Deck, was nur über 1-2 Kombos geht und eigentlich immer, sag ich mal, denselben Verlauf dann nimmt.
Gegenfrage. Welches Deck hat heutzutage kein Autopilot?
Ja, das ist ja so mein Problem, warum ich nicht mehr ganz so viel spiele.
Dark World,
das ist
Dragon,
ja so, ja. Das Dino ist so das, was mich insgesamt stört. Also. Deswegen ist das von den neuen Themen, was mir ja am besten eigentlich gefällt, fast noch dieses Light Ray. Das ist wahrscheinlich nicht so besonders konkurrenzfähig jetzt auf den ersten Blick. Ein bisschen unauffällig, aber das gefällt mir so vom Style ganz gut.
Also ich glaube, bei den Light Rays kann man wahrscheinlich so den ein oder anderen sozusagen als Bossmonster, sag ich mal, in irgendein Deck splashen, sag ich mal.
Ja,
ich habe, glaube ich, auch schon Lightsworn-Deck gesehen, glaube mit dem Daedalus. Also man kann da sicherlich ein bisschen was anfangen.
Ja, bei diesen Bouncern hier zum Beispiel, ich habe mir die halt so angeguckt und dachte mir so, ja, an sich sind die nicht schlecht. Vor 2 Jahren, weißt du, so, die sind einfach nicht unfair genug. Um es in Constructed Decks reinzuschaffen.
Aber ich glaube, das Exceed ist das, der Photon Strike Bouncer. Auch von 2 Level 6. Der kann ja einfach mal
ganz gut
einen Effekt annullieren. Ich glaube, von der Zauber- oder Fallenkarte und gibt nochmal 1000 Schaden. Also das.
Ach, das ist tatsächlich der Exceed zu denen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja. Ich hatte den eher unter die Photons wieder einsortiert.
Ah, nee, wenn ein Monster, also er kann einen Monster-Effekt annullieren. Und kann dann, gibt dann aber noch 1000 Schaden dazu.
Also ja, den finde ich gut. Den hatte ich nur gar nicht zu den Bouncern geordnet, obwohl der Bouncer heißt. Da hatte ich nur auf
dieses. Das ist ja Photon und Bouncer.
Ja.
Wenn man das so
will. Der ist natürlich ganz gut, weil bis jetzt gab es halt noch gar keinen so allgemein guten Rang 6 Exceed, oder?
Das gab es noch gar keinen, also der erste.
Der erste, genau.
Es gibt noch einen neuen übrigens. Ich weiß nicht, ob es dieser. Doch, der wird jetzt schon gespielt, dieser Insektor, Exa oder.
Genau, Exa-Beetle.
Genau. Ja, aber der ist ja doch recht spezifisch gewesen.
Den hat man nicht mal mit Insektor gespielt.
Richtig. Von den Exceeds her sind, finde ich, wieder einige interessante dabei. Also der Photon-Bouncer auf jeden Fall. Dann so sage ich mal, als bis jetzt anpassungsfähigster Exceed dieser Gaia-Dragon. Weil der halt sowohl mit zwei Stufe 7ern als auch zwei Stufe 6ern als auch zwei Stufe 5ern oder halt sogar in Kombination untereinander einem Stufe 7er und einem Stufe 5er oder so gerufen werden kann. Wenn ich das geil. Richtig verstehe.
Den hatte ich jetzt aber irgendwie anders in Erinnerung. Ich muss jetzt mal gucken, wo der war.
Also hier steht drauf, zwei Level 7 Monsters und drunter steht, you can also XYZ summon this card by using a rank 5 or 6 XYZ Monster.
Also, er kann.
Okay.
5er Exceed nehmen oder ein 6er Exceed und legt den dann da oben drauf.
Ja, mein Fehler. Alles klar.
Also, dadurch ist er eigentlich. Leicht. Also, im Wind ab, vielleicht ganz lustig, wenn der Gegner irgendwie sich hinter einem Marshmallow versteckt, weil der macht ja, glaube ich, auch Piercing Damage. Also,
der macht
wie heißt Piercing. Auf Deutsch?
Trappelschaden, oder?
Also heißt es ja...
Also mit durchschlagender oder...
Genau, durchschlagender Schaden.
Ja.
Also da kann man den Gegner dann auch ein bisschen unter Druck setzen wieder. Bei Stufe 5 kommt man ja zum Beispiel Wind ab, relativ leicht raus. Demnächst durch den Ladybug auch im Insektor. Und da kann man den Gegner vielleicht schon mal ein bisschen ärgern damit. Indem man dann halt einfach dann mit Piercing Damage ihn finisht.
Ja, ich sag mal, jetzt wo ich ihn auch richtig gelesen habe, danke nochmal, dass er mich auf den Fehler hingewiesen hat, ist ja vielleicht... insofern relevant, wie der Utopia Ray relevant ist, wenn halt mal so ein gegnerisches XYZ-Monster des Rangs 5 oder 6 mal mit einer Mind-Control oder so übernommen wird.
Das ist natürlich im Nies
halt ein Plus über den.
Das ist natürlich dann richtig.
Du kannst, glaube ich, auch diesen diese Gaia-Karte kannst du auch im Kieseligen Drachen spielen. Da hast du ja auch Zugang auf 6 oder 7 Exceed.
Also ja.
Rang 6 oder 7 Exceed Monster.
Richtig, der ist eben vielleicht gerade dann ein guter Finisher.
Ich glaube, Nimrod hat ihn auch im Artikel auch
erwähnt. Ja, richtig.
Drachen. Sollte man sich nochmal durchlesen.
Um auf den halt relevanten Schaden von diesen 8000 eben zu kommen, ist der teilweise wirklich nützlich. Ja, von den. Ach, was soll's. Kommen wir einfach jetzt schon mal zu dem Cardcar. Wobei es da wahrscheinlich gar nicht so unterschiedliche Meinungen jetzt zugeben wird, oder?
Naja, also ich habe mir mal vor ein, zwei Monaten habe ich mir mal so Turniere angeschaut in Japan, so die Top-Deck-Listen. Und da war das mir, eigentlich hatte ich so das Gefühl, dass es eigentlich keine Muss-Karte ist, sondern dass so die eine Hälfte der Spieler hat sie gespielt, die andere Hälfte nicht. Und das war auch nicht auf Decktypen begrenzt, dass man sagt, okay, man spielt den dreimal in Insektor. Aber da habe ich auch beide Varianten gesehen, beide Varianten erfolgreich. Das wird wahrscheinlich so eine Art Geschmackssache sein. Wie man auch selber spielt, denke ich mal. Natürlich wird die Karte, denke ich mal, am Anfang relativ stark begehrt sein und wird auch jeder haben wollen. Und ich denke mal, es wird die nächste Money-Karte in einem TCG. Weil es wird ja bei uns auch wieder Secret Rare.
Ja.
Ich denke, das wird auch wie damals beim Pot of Duality sein. Ne, das war ja auch so ein zweischneidiges Schwert, ne? Und das wird bei diesem Auto, glaube ich, jetzt nicht anders sein.
Man muss halt nur auch sagen, dass die Euphorie auch ein bisschen wieder gebremst wurde durch die Zündeffekt-Regelung, weil auch das Card-Car ist halt ein Verlierer mit seinem Zündeffekt.
Ja, aber wobei, also ich habe auch so ein japanisches Feature-Match mal so als Video gesehen, da hat Gegner auch erste Runde Card-Car ausgespielt, hat einen Wähler drauf kassiert. Und in der nächsten Runde hat der Gegner das nicht wegbekommen.
Weil halt eine schöne
Backrow dahinter lag. Und dann kam halt das Card-Car im nächsten Zug. Ne? Das ist natürlich, man muss es dann auch wegbekommen. So ähnlich wie mit dem Rabbit dann.
Ja klar, aber wenn sich halt das erste Card zum Beispiel gleich in Ketten verschwinden fängt, dann sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus.
Ja gut, aber du hast ja, ist ja, sag mal so, deine Strategie ist ja dadurch nicht unterbrochen.
Nee, richtig.
Du hast dem Gegner eine Falle genommen, also du hast, es ist ja nur Ausgleich dann, es ist ein 1:1. Im Endeffekt hast du dein Deck ausgedünnt.
Das ist halt die positive Sache an dem Card, dass es nie relevant für die eigentliche Strategie des Decks ist, sondern wirklich nur immer der ein bisschen auf die Sprünge hilft.
Ja.
Entschuldigung, jetzt unabhängig, dass ich gerade störe. Ja, ich lese gerade im OCG und TCG Preview. Ich denke, dass der KFKD Secret Rare ist. Ist
das richtig, jetzt? Das wird ja. Secret
Rare. Ja, das okay, ist schon sagte, ja.
Oh.
Das ist bekannt.
Das ist wieder teuer.
Hatte ich auch gesagt. Und ja. Hatte Martin auch schon gesagt.
Okay, ja gut. Aber ich nicht ganz aufpassen. Entschuldigung.
Ich habe hier halt nur auch so eine wunderschöne Liste aufgerufen bei Yugi Wikia. Da sieht man es auch schon wunderschön, dass es Secret Rare ist. Da stehen auch die ganzen Seltenheiten ja mit dahinter. Ja.
Ein Fehler.
Sorry. Okay. Davon jetzt mal abgesehen, dass das Card ja theoretisch in jedem Deck spielbar ist und natürlich, sag ich mal, den Decks, die diese normale Rush-Strategie zurzeit verfolgen, eben genau wie der Pot of Duality ein bisschen zweischneidig ist, gibt's halt so Deckarten, in denen ist die Karte nur gut. Das ist zum einen jetzt, wenn ich so spontan drüber nachdenke, Exodia, was natürlich weniger relevant ist, und auch noch Chainburner und Final Countdown, die ja doch schon ein bisschen eher relevant sind.
Und Hero Beat.
Ja, im Hero Beat nimmt's halt die Normalbeschwörung weg. Ich weiß nicht, ob das da jetzt nur gut war.
Also, ich weiß nicht, also im Hero Beat
getestet und es läuft einfach Bombe. Also,
okay.
Ohne der Karte würde ich das Deck nicht spielen. Ist so, okay. Weil du hast halt, ich spiele halt Stratos, Aelios und Bubbleman. Und das sind halt jetzt eigentlich 6 Karten, die du halt normal beschwören kannst. Okay, eigentlich 9 theoretisch. Ne? Aber du hast nicht immer eine Monsterkarte auf der Hand. Und wenn du halt ein KFKD machst, dann ziehst du 2 und dann kannst du ja noch was setten, oder?
Ja, nee, du musst vorher setten dann.
Also du musst vorher setten, aber du kannst schon setten, ne?
Ja, klar. Man
du kannst nur zuerst von dann, den gezogenen Karten
dann das Auto. Ja.
Ja. Wobei ich natürlich, also bei meinem Hero-Deck bin ich halt immer ganz froh, wenn ich im ersten Zug dann den Stratos habe. Was eigentlich auch ziemlich oft vorkommt, weil man spielt ja mindestens 2 Emergency Call und ein Roter, also man hat eigentlich fast immer ein Monster bei den Heroes. Mhm. Muss man natürlich testen. Natürlich im Chamber und Final Countdown ist die Karte natürlich richtig gut, ja, weil man
ich auch sagen.
Aktiviert einfach One Day of Peace und dann schickt man noch eine Kartkarte hinterher und dann muss der Gegner ja schon mal gucken.
Mhm. Also ich würde auch sagen, diesen 2 Deckarten verschafft das Kartkauf auf jeden Fall nochmal einen richtig guten Push.
Ja, vor allem Final Countdown, weil Final Countdown hat ja immer das Problem, wenn es irgendwann keine Karten mehr hat, dann ist es eigentlich tot und dadurch, dass du durch die Kartkarte kann es halt nochmal +1 generieren, was es eigentlich sonst nicht kann.
Mhm. Die Themendecks machen es halt ein bisschen konstanter. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn so ein Deck auch mal die Tops erreichen würde. Ich meine, wann war das letzte Final Countdown Deck in den Tops überhaupt? Mhm.
Ja, es gibt natürlich viele, die schimpfen über das Deck, aber ich weiß nicht. Ich finde es immer, wenn man über so ein Deck schimpft, müsste man über jedes zurzeit gespielte Deck schimpfen, ja. Weil klar ist es ekelhaft, wenn man sich jede Runde irgendwie so eine Karte fängt, die sagt, du kannst mir keinen Kampfschaden machen, du kannst nicht angreifen, was weiß ich. Aber hat die so eine Strategie jetzt so unendlich weniger Eier als, sag ich mal, jetzt Rabbids oder Insektor oder Wind-Up zu spielen?
Also
in meinen Augen nicht.
Also, nee, also ich weiß nicht, meine das jetzt. Persönliche Meinung ist eigentlich, also so gegen Final Countdown Decks, das ist eigentlich, das ist langweilig zu spielen. Weil im Endeffekt kommt es nur darauf an, zieht er jede Runde seinen Schutz oder nicht. Und da ist
dann auch nichts mit Skill zu tun.
Das hat nichts mit Skill zu tun.
Nee, richtig.
Gegen Chamburn, muss ich sagen, ist es eigentlich manchmal ganz lustig zu spielen, weil da hat man auch schon so richtig lustige Züge dabei gehabt. Ich hatte es einmal gehabt, da habe ich dann auf mein eigenes Monster dann Finish Chain gespielt, damit ich halt den Zylinder ausweiche. Also das sind schon mal lustige Sachen, aber ich glaube, wenn so Final Countdown und Chainburn, wenn das Tier 1 wäre, ich glaube, dann würde keiner mehr auf ein Turnier gehen, glaube ich. Also das, glaube ich, das wäre, glaube ich,
doch, Sind das doch noch auf einer anderen Ebene demotivierend, als gegen einen Rabbit zu spielen?
Also der versuche ich lieber jede Runde.
Ja,
so okay. Auf einen freut man sich dann mehr, wenn man so einen Rabbit mal ausgehebelt hat. Wenn man da schon Lagia und Dolka lagen und man hebelt das dann irgendwie aus, dann natürlich dann, da freut man sich mehr, als wenn man mit Glück gegen einen Chamberlain gewinnt, weil er halt keine Schadenskarte gezogen hat. Mhm. Also.
Wobei ich sage immer noch, mit einem Degree ist das Chamberlain leichter besiegt als jetzt ein Lagia mit der besten Sideboard-Karte.
Gibt es ja jetzt nicht auch noch die neuen MST?
Ja.
Bitte?
Nightbeam.
Der neue Mystical Space Typhoon?
Nightbeam gibt's jetzt.
Ja, ja.
Der kann aber auch nur auf Verdeckte gespielt werden, aber die können natürlich nicht mehr angekettet werden. Das könnte natürlich dann auch eine gute Boardkarte gegen solche Decks sein.
Ja, aber man okay. kann auch MST spielen, oder?
Der kommt jetzt auch also, in Galactic Overlord, ja.
Genau. Nightbeam ist das. Also man aktiviert ihn auf eine verdeckte Karte und diese Karte kann dann aber nicht mehr angechained werden. Also wenn dann halt, also dann heißt es aber nur eine normale Zauberkarte, also es ist kein Schnellzauber.
Ja, ich erinnere mich.
Also das heißt, also der Chamberlain-Spieler müsste halt wirklich immer sein, oder der Final Counter müsste seinen Final Counter, sein Roar immer in der Standby-Phase schon aktivieren, weil sonst kriegt er halt Nightbeam und dann hat er halt das Problem, dass er halt nicht mehr anketten kann.
Ja, da war glaube ich mal eine Diskussion zu, ob diese Karte jetzt noch so unendlich schlechter ist als ein MST, weil es zurzeit auch kaum noch Sinn gemacht hat, ein MST zu setzen, um den in der Endphase zu zünden, ne? Da war doch mal so eine Diskussion deswegen. Mhm. Weil es kaum noch unchainbare ZFs zurzeit gibt, die gespielt werden. Deswegen war das in der Diskussion.
Ah, vor allen Dingen werden doch mehrere Fallen gespielt, denke ich mal, jetzt nach dem neuen Zinseffekt-Regelung.
Ja, es werden, also Traps werden mehr gespielt, aber es ist halt so, dadurch, dass halt Storm gibt, dann ist halt die Backrow meistens sowieso immer nur am Anfang eine Karte. Das heißt, da ist es halt schwachsinnig, sein MST, wenn man ihn hat, dann zu setten, um nur ihn dann halt vom Gegner zerschießen zu lassen und im nächsten Zug wünscht man sich dann eigentlich, dass man seine eine Backrow wegschießen könnte. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Ich glaube, wenn Storm nicht da wäre, dann würde man auch MSTs setten. Beziehungsweise, wenn es weniger MSTs gäbe, dann würde man auch mehr MSTs setten dann wieder. Es ist halt immer eine Frage davon, welche Karten sind erlaubt, welche sind nicht erlaubt. Dementsprechend muss man halt dann auch die Strategien anpassen.
Jetzt frage ich euch mal, geht ihr beide auf Sneak Previews?
Ja, also ich gehe eigentlich immer auf jede Sneak. Bei der letzten Edition war ich sogar auf zwei Sneaks, weil ich einfach das hätte mir so gefallen hat. Diesmal werde ich wahrscheinlich nur einmal gehen. Bei mir im Laden. Aber so. Ist eigentlich immer wieder mal interessant. Obwohl ich eigentlich nicht so gerne Sneak spiele. Ich gehe eigentlich nur hin, weil ich halt vielleicht was Gutes ziehe, vielleicht was Gutes tauschen kann. Vielleicht eine Spielmatte gewinne, die ich dann auch wieder gut tauschen kann. Also ich gehe nicht deswegen, weil mir das Sneak spielen viel Spaß macht, sondern eher wegen Tauschen und neue Karten ranholen vielleicht.
René, gehst du?
Ich war bis jetzt in meinem ganzen Leben noch nie auf einer Sneak.
Du warst noch nie? Okay. Und du hast vorhin auch gesagt, dass dir das Set ohnehin nicht so besonders gefällt. Also wird sich das auch dieses Mal wahrscheinlich nicht ändern, ne?
Nein.
Okay. Würdet ihr insgesamt sagen, dass das Set ein bisschen schwächer ist als die letzten?
Ich würde nicht sagen, dass es schwächer ist. Es hat halt andere Karten drin. Einige sind davon ganz interessant, andere wiederum nicht. Ich meine, auch Insektakarten sind auch drin. Ich meine jetzt für die Insektaspieler. Ich weiß nicht, ob da jetzt gute drinne sind, ob die das Deck jetzt noch besser machen würden.
Na, der Ladybug, der macht das vielleicht noch ein bisschen besser, ein bisschen konstanter. Wenn man den halt, glaube ich, im Gegensatz zu Hopper auch im ersten Turn aktivieren kann. Und man kann damit auch im Demo-Hot auch ein bisschen ein paar so Exit-Action anstellen.
Ja, das klingt doch gut.
Und man kann ihn halt auch aktivieren, wenn der Gegner nichts liegen hat. Weil das ist ja so das Problem vom Insektor, wenn der Gegner einfach mal nichts hinlegt, dann kann man auch, wenn man jetzt nicht gerade einen Gigamantas hat, dann auch weniger halt Action machen. Aber ich denke mal, der wird das Deck ein bisschen konstanter machen.
Dieser neue Exit von den Insektoren finde ich auch ganz nett, weil man da gegnerische Monster mit einsaugen kann.
Ja, hat halt Exastark, oder ne?
Exastark.
Ja. Hat halt Rang 5, ist ja leicht hinzukriegen durch die Effekte mit den Levelerhöhungen, die Insektoren haben.
Aber ich wollte jetzt nochmal, du hast ja gesagt, dass das Set ein bisschen schwächer ist.
Ich
denke mal, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass das Set davor, wie hieß es noch gleich? Order of Chaos, genau.
Ja.
Da sind halt einfach, waren Wind-Ups komplett, kam Insekter raus, das konnte man gleich spielen. Ja, waren die Ninjas drin, das war natürlich
ein
richtig krasses Set. Und die können aber nicht jedes Mal so ein krasses Set raushauen, das wäre ein bisschen heftig. Und diesmal ist halt nur ein Deck dabei, was dazu kommt. Aber das ist eigentlich, denke ich mal, genug. Also es ist, denke ich mal, wieder ein normales Set. Also nicht, dass wieder, das wird ein Deck wahrscheinlich mit ins Meta reinstoßen, aber ansonsten ist es halt mal so, nicht so das übermäßig gute Set.
Was natürlich dazu führen kann, dass wirklich eben die einzelnen Karten, wie eben gerade das Card Car, wieder sehr, sehr hohe Preise haben, weil das ist ja so typisch für Sets, wo die Kartenqualität allgemein wieder ein bisschen niedriger ist, dass gerade die einzelnen Karten dann die extrem hohen Werte erzielen. Weil obwohl ja, wie du gerade richtig gesagt hast, das letzte Set so ein extrem gutes war und da so viele richtig gute Karten drin waren, waren die Einzelkartenpreise jetzt noch verhältnismäßig niedrig.
Ja, weil die Leute halt sich wie bekloppt Booster gekauft haben. Also ich habe 4 Sneak Sets oder so gekauft, dann noch 2 Displays und dann darf man ja auch nicht außer Acht lassen, es gab ja diese Special Edition mit Vela. Die hat ja auch nochmal so.
Rolle, ja.
Also als die rauskam, dann sind die Preise wirklich stark nach unten gefallen. Also so zum Beispiel so ein 10 Meilen, der vorher 30 Euro ging, der geht jetzt doch mal vielleicht 12 oder so. Also es ist einfach, weil halt mehr Karten davon im Umlauf sind, weil Leute halt wie blöde die Booster gekauft haben.
Hm. Das stimmt. Obwohl eigentlich Wind-Up ja sogar jetzt wieder im Kommen ist, nachdem man es kurz fast schon wieder tot geglaubt hatte gegenüber Insektoren und so, hat es ja jetzt doch wieder so ein paar von den SOCs und so gewonnen. Tja.
Ja.
Die TCGs sind ja jetzt, also die TCG-Onlys sind ja jetzt kürzlich erst bekannt geworden. Habt ihr da nochmal einen Liebling? Also ich gucke mir die ja so gerade an. Die sehen zumindest ganz schön witzig aus. Also dieses Booten, dieses komische Schwein ist ja schon mal alleine vom Artwork her mein Liebling von dem Set. Weil es einfach mal so aber doof aussieht.
Das ist natürlich mal wieder so in die Kategorie, weiß ich nicht, so Kuribo-mäßig.
Ja. Ja, ich finde auch immer sowas wie in diesem Nimble Manta wieder cool, weil ja, ist halt wie damals der Momonga und Hyäne, diese komische Hyäne und dann gab es dann noch irgend sowas. Ich finde es immer cool, wenn die solche alten Arten wieder aufgreifen und davon neue Modelle rausbringen.
Ja. Sollten auch spielstark sein. Also jetzt spielstark, aber sollten schon was können. Aber ich meine, wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt Rettungskaninchen, ich meine, das ist doch ja ein 1:1 Abklatsch von der Rettungskatze und das Kaninchen finde ich in meinen Augen sogar noch besser als die Katze.
Ja, richtig, das war wahrscheinlich auch wieder mal ein kleiner Designfehler. Die dachten, das wäre halt jetzt unendlich schlechter, weil es entfernt wird und dann haben die wahrscheinlich einfach nicht dran gedacht, dass so ein Devier dann einfach nächste Runde über einen Tourguide kommt und dann einfach noch mehr Vorteil macht.
Ja, da haben sich die Abteilungen nicht abgesprochen.
Ja, die Abteilung hat insgesamt, glaube ich, immer dieses riesengroße Problem, dass sie einfach nicht genug testen. Also Konami muss da unbedingt mal irgendwie was ändern. Die dürfen nicht ganz so viel nur immer rausnehmen aus dem Spiel, die müssen auch mal wieder ein bisschen was in die Entwicklung investieren.
Na gut, ich denke mal, das Problem war wahrscheinlich, dass halt zu dem Zeitpunkt, wo die wahrscheinlich den Rabbit entworfen haben fürs OCG, da ist ja, weil, also die haben ja gar kein Tourguide. Deswegen ist der ja auch im OCG nicht so weit verbreitet, richtig. Der Rabbit. Aber wird zwar gespielt, aber ist halt nicht so dominant wie bei uns.
Aber dieses, die haben keinen, darf man halt immer nicht so überbewerten, weil die haben keinen, dass die Japaner nicht damit spielen, ist ja vollkommen irrelevant, weil jede Karte, die hier hergestellt wird, wird ja vom Headquarter abgesegnet. Ja. Und das sind halt die Japaner. Das heißt, die müssen einfach jede Karte auf dem Radar haben. Es gibt da einfach keine Entschuldigung für.
Ja, okay.
Ja, ist halt leider einfach so. Also diese, sag ich mal, diesen Blödsinn, den sie da sowieso machen, dass sie die Kartensets weltweit nicht einheitlich halten, das können sie eben nicht als Entschuldigung nehmen für solche Missdesigns, sag ich da mal.
Na, ich glaube, Kevin Tebert hat mal auf Folio geschrieben, ja, ihr wollt Produkte haben wie die OCG-Spieler, ja, dann müsst ihr euch so wie die verhalten. Also
was immer er damit gemeint hat, genau. Wie verhalten die sich denn? Hat er das noch geschrieben? Wie die
Ich habe das dann bei einem sozusagen als Zitat unten gesehen. Also, das ist halt das, was Konami dazu sagt, denke ich mal.
Alles klar. Also Leute da draußen, das ist ein schönes Schlusswort. Wie Kevin Tewart sagt, wenn ihr wie die OCG-Spieler Karten haben wollt, dann verhaltet euch wie die. Also verhaltet euch ein bisschen mehr wie Asiaten.
Genau.
Ihr könnt euch das jetzt alle euren Teil denken, wie sich Asiaten verhalten. jetzt.
Wir sind auf jeden Fall besser in Mathe.
Echt?
Würde ich nicht so pauschalisieren, aber okay. Jetzt unbeeindruckt davon moderiere ich das Ganze jetzt mal langsam zu Ende, weil es ging sowieso schon wieder lang genug, der Podcast. Schönen Gruß an Hardy an der Stelle schon mal wieder, der sich das ganze Ding nachher anhören muss.
Ach echt, der gibt das grüne Zeichen?
Natürlich, Hardy macht Qualitätskontrolle. so, Podcast-Vote. Frage ist diesmal, ganz passend zu Yu-Gi-Oh! Online, ja, was sagt ihr dazu, dass es abgeschaltet wird? Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht? Gebt eure Stimme dazu ab. Auch nochmal Stichwort Community Guest. Diesmal war unser Community Guest der gute Ausmaster. Wenn ihr das nächste Mal Community Guest sein wollt, dann bewerbt euch im Thread. Ansonsten haben jetzt meine lieben Co-Moderatoren wieder die Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Fangen wir gleich mal bei dem eben genannten Martin an.
Ja, also ich grüße auf jeden Fall alle Peiner, alle Hannoveraner, alle Hildesheimer, die man immer wieder auf Turnieren trifft. Und ganz besonders grüße ich meinen Padawan Marco.
Okay.
Er weiß denn schon, was gemeint ist.
Gut. René, wen grüßt du?
Ja, interessant, dass ich als letztes dran komme, weil ich wollte eigentlich noch einen epischen Gruß noch abgeben, aber das würde die Podcastlänge sprengen.
Ja.
Deshalb mache ich es kurz. Ich grüße natürlich die komplette deutsche Yu-Gi-Oh! Online Community. Ich grüße das EDCG-Team und ich grüße besonders Hardy. Der mal. Sicher viel Spaß jetzt mit dem Podcast haben wird.
Hat er immer.
Echt hat er?
Er schickt mir immer gleich Blumen, wenn er sieht, dass der Podcast wieder über 40
Minuten. Ja. Das ist doch süß.
Na. Und ganz richtig war das ja auch nicht. Du bist nicht der Letzte, der jemanden grüßt. Der Letzte, der jemanden grüßt, bin immer ich. Und
so.
Ich grüße diesmal mein Courage-Team, mit dem ich zusammenarbeite auf der DM. Das ist zum einen der Dennis Jens, Nimrod Hellfire, jeder kennt ihn, jeder mag ihn. Und Christian Scherer, aka Magic Hero. Ja, auf eine gute Zusammenarbeit, Jungs. Und weil das so ein schönes Schlusswort ist, sagen wir jetzt mal alle noch gepflegt Tschüss.
Tschüss.